Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Herzlich willkommen zu den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, Thorsten Brinkmann. Thorsten ist Elektroingenieur, war viele Jahre bei der 50 Hertz Transmission GmbH beschäftigt, hat dort Umspannwerke, Netzinfrastruktur aufgebaut und arbeitet heute als Leiter der Infrastrukturabteilung bei der East Energy Gruppe. Thorsten, ich will heute mit dir ein bisschen über deinen Werdegang, die Herausforderungen der Energiewende und deine spannende Arbeit an der Schnittstelle von Netzinfrastruktur und erneuerbaren Energien sprechen. Vielleicht stellst du dich erst kurz vor unseren Hörern und erzählst mal ein bisschen was zu dir, zu deinem Werdegang und wie du ursprünglich überhaupt zur Elektrotechnik gekommen bist.
Ja, das können wir gerne machen, Micha. Meinen Namen hast du ja schon gesagt, mein Name ist Thorsten Brinkmann, bin mittlerweile schon 60 Jahre alt, tut mir leid, aber ist so. Bin urgebürtiger Warnemünder, komme also aus der Region hier und habe, ich sag mal, eigentlich die Heimat nie so richtig verlassen. Ja, wie komme ich eigentlich zur Elektrotechnik? Also das war ganz spannend damals. Eigentlich hat mich mein Physiklehrer drauf gebracht, durch seinen Unterricht und vor allen Dingen dort über die elektrotechnischen Grundlagen mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Und das hat mich dazu fasziniert, ich sag mal, in Eigenregie oder in Eigenstudium mir so ein paar Grundfertigkeiten anzueignen. Das ging damals in der 7., 8. Klasse los und hat sich dann weiterentwickelt, ging dann weiter über Modellbahn und dann kam mir irgendwann mal die Entscheidung, ja, was willst du denn beruflich irgendwie in deiner Zukunft machen? Und da gab es eigentlich zwei Wege, entweder A, wollte ich unbedingt zur See fahren oder B, irgendwo an Land was mit Elektronik, Elektrotechnik zu tun haben. Ja, und der erste Weg ist es dann gewesen, also ich habe mich damals bei der Deutschen Seereederei beworben, die haben gesucht, Schiffselektriker, Schiffselektrotechniker oder Elektroniker, wie es damals nannte, mit Berufsausbildung, mit Abitur. Und ja, ich habe mich beworben, bin angenommen worden und habe dann im Prinzip dort fremdberuflich bei der Schiffselektronik Rostock damals meine Ausbildung gemacht, nannte sich Facharbeiter für elektronische Bauteile und Komponenten. Und Spezialisierung war Schiffselektronik, Schiffselektrotechnik in allen seinen Facetten. Die Ausbildung ging damals über 3 Jahre. Ja, bin dann 1985 fertig geworden, bin dann zur See gefahren als, ich sag mal, Elektriker, wie sich das damals nannte, oder E-Mix. Und wie das zu den Zeiten damals übrig war, wenn du eine Ausbildung mit Abitur hattest, die an einem, ich sag mal, an eine Firma oder einen Betrieb gebunden war, hattest du die Möglichkeit, delegiert zu werden, wenn du einen bestimmten Notendurchschnitt hattest. Den hatte ich damals erreicht und ja, habe dann an der Seefahrtsschule Warnemünde-Wustrow von 87 bis 92 studiert. Habe eine sehr breit gefächerte Ausbildung sowohl in maschinenbautechnischer Richtung als auch elektrotechnischer Richtung gehabt. Also ich sag mal, so ein Schiff ist halt mit allen Dingen bestückt. Da muss man sowohl sich in maschinenbautechnischen Teilen auskennen, aber auch in elektrotechnischen Teilen, denn Navigationsinstrumente, Radio, Telekommunikation, alles, war ja alles so da. Dafür waren wir zuständig und verantwortlich, dass das auch funktioniert. Ja, und das, wie gesagt, habe ich 4,5 Jahre dann an der Seefahrtsschule gemacht. Dann kam die Wende. Die Seefahrtsschule wurde mehr oder minder abgewickelt. Also der Fachbereich wurde dann integriert in die Universität Rostock, in den Bereich Elektrotechnik. Und dort habe ich dann im Prinzip das letzte halbe, dreiviertel Jahr gemacht mit Diplomarbeit und so weiter und so fort. Und dann, ja, stand es eigentlich fest. Ich wollte eigentlich wieder zurück, aber die Gegebenheiten waren halt andere. Und so bin ich dann für immer an Land geblieben.
Für immer an Land ist ja, weiß ich ja, ist nicht so ganz richtig. Ne?
Ja.
Du warst ja auch mal kurz offshore tätig und hast Windkraftanlagen angeschlossen bei der 50 Hertz. Wie bist du zu 50 Hertz gekommen?
Oh, das ist ein relativ langer Weg gewesen. Also wie gesagt, ich hatte ja nach meinem Studium bei der damaligen AEG angefangen. AEG war damals so ein multifunktionaler Konzern. Der gehörte zur Daimler-Benz-Gruppe und wir als Elektrotechnik-Sparte hatten vom Kraftwerk angefangen bis hin zur, ich sag mal, Waschmaschine alles in Portfolio gehabt. Das heißt also graue Ware, weiße Ware. Und ich bin damals in den Bereich eingestiegen, Anlagenbau, speziell für die Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft, weil ich, wie gesagt, aus dem Seeverkehr kam und, ich sag mal, dort mich auskannte, speziell was die Hafenphilosophie anbelangte und Werften. Ja, und dann hat man nach und nach dort laufen gelernt. Als Jungingenieur, Projektingenieur haben wir hier, das war mein erstes Projekt, den Kohleentlader Rostock gemacht, damals für das Steinkohlekraftwerk, komplett modernisiert. 0,4 kV, 6 kV, alles was darum, Automatisierungstechnik, alles was darum sich drum bewegte. Dann kamen die Großprojekte mit den Werften, Bremer Vulkan in Wismar und Stralsund, wo wir im Prinzip die komplette elektrotechnische Infrastruktur in den Werften erneuert haben, neu aufgebaut haben, von der 20 kV bis runter zu 0,4 kV mit Gebäudeautomation und so weiter. Mein Part war da mehr oder weniger immer so das 20 und 0,4 kV, also immer den Starkstromteil, wo die dicken Kabel verlegt wurden und nicht die dünnen Adern. Ja, und man hat dort erkannt, in dem Bereich bewegt sich was. Und dann kam es ja so Anfang der 90er, 93, 94 ging es ja los. Ja, was macht man mit der Energieinfrastruktur? Die war ja mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen. Die, ich sag mal, Anforderungen seitens der Industrie wuchsen. Der Leistungsbedarf wuchs, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Es haben sich ja nur einige Firmen auch angesiedelt. Und man musste diese Energieinfrastruktur in MECPOM ertüchtigen. Das ging dann los. Damals gab es die drei Regionalversorger, WEMAG, EDIS und EMO AG. Wie wir alle wissen, ist EMO AG in die EDIS übergegangen. WEMAG ist nach wie vor aktuell. Ja, und so haben wir dort im Prinzip angefangen mit einer neuen Abteilung, die nannte sich EVU und Stadtwerke, dort Projekte in diesem Bereich, ich sag mal, umzusetzen. Das fing an bei Schaltstationen, Knotenpunktstationen bis hin zu Umspannwerken, die ertüchtigt wurden. Ja, und so ist man in diese Energieszene reingekommen über die Firma. Wie gesagt, AEG wurde dann verkauft. Wir haben mehrfach den Namen gewechselt, aber sind immer uns selber treu geblieben. Also das Produkt war immer dasselbe. Und irgendwann kam dann bei mir auch die Entscheidung, weil man ja auch viel mit diesen Themen zu tun hatte, einfach dort mal versuchen einzusteigen. Es gab Anfang 2010, 2011 so die ersten Ausschreibungen von der 50 Hertz. Man suchte damals aber mehr oder weniger Fachkräfte, die in dem Bereich Kabel, also Hoch- und Höchstspannungskabel, eingesetzt werden sollten. Das war nun nicht so mein Thema. Und dann kam irgendwann der Regionalleiter oder der RZ-Leiter aus Güstrow auf mich zu und fragte mich, ob ich Lust hätte, bei der 50 Hertz anzufangen im Bereich Offshore. Der Bereich ist neu aufgestellt worden. Man plant, mehrere Plattformen in der Ostsee zu errichten, die sowohl vom Betreiber des Windparks als auch von 50 Hertz, das war die Schnittstelle auf See, betreut wurden, auch aufgebaut wurden, ja. Und da habe ich kurz überlegt und gesagt, naja, irgendwie hast du ja doch noch ein bisschen den Bezug zur See nicht ganz verloren. Ja, und dann bin ich 2016 am 01.01. dort bei 50 Hertz eingestiegen im Bereich Offshore als sogenannter leitender Ingenieur Umspannwerkstechnik. Umspannwerkstechnik heißt alles, was mit den, ich sag mal, Großanlagen, also Primärsystemen wie Schalter, Trafos, Drosseln und so weiter zu tun hatte. Und wie gesagt, wir waren damals, als ich angefangen bin, vielleicht 6, 7 Kollegen und haben dann nach und nach, das, was 50 Hertz, geplant hatte, haben umgesetzt und haben dann angefangen, nach und nach eine Plattform nach der anderen, zu bauen. Wir als Bereich Betrieb und Instandhaltung haben die Bauaufsicht auf den Werften gestellt und haben die ganzen Funktionsprüfungen auf Werft und Seeseite gemacht. Und so bin ich dann bei 50 Hertz gelandet und habe dann Offshore-Plattformen ich sag mal, in meinem Beritt gehabt, auch den Betrieb, also nicht nur den Bau, sondern auch nachher die ganze Betreuung während des Betriebes sichergestellt.
Ja, klingt für mich mega spannend und mega faszinierend. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie man einfach auf See quasi Umspannwerke baut, aber das wird ja vielfach gemacht und jetzt sind wir auf jeden Fall froh, dass du bei der East Energy Gruppe gelandet bist und bei uns den Bereich Infrastruktur, also die Netzanbindung von erneuerbaren Energienanlagen, den Bau von großen Umspannwerken und so verantwortest mit deinem Team. Was sind denn die Herausforderungen, wenn man erneuerbare Energien an das bestehende Stromnetz anbindet? Die haben ja meistens eine fluktuierende Erzeugung, also der Wind bläst nicht immer und die Sonne scheint auch nicht immer. Und das erzeugt ja im Stromnetz besondere Herausforderungen. Und welche sind das? Worauf muss man besonders achten?
Das Wichtige ist, du hast es ja schon gesagt, Michael, Sonne und Wind sind keine kontinuierlichen Energieerzeuger. Das heißt also, das muss man in der Planung solcher Anlagen berücksichtigen, dass man einen gesunden Mix im Netz hinkriegt, um, ich sag mal, die Kriterien, aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Energieversorgung stabil ist. Und die Kriterien sind einfach, dass Spannung und Frequenz stabil sind. Da gibt es ganz knallharte Anforderungen, der Übertragungsnetzbetreiber als auch der Verteilnetzbetreiber stellt. Und dazu, gibt es technische Lösungen, um diese Themen, möglichst so hinzukriegen, dass man möglichst viel erneuerbare Energien im Netz hat. Aber wir haben natürlich auch die Herausforderung, das haben wir auch schon gehabt, in sogenannten Dunkelflautezeiten, wo kein Wind und keine Sonne da war, wir dann Probleme bekommen haben. Und dann muss man einen gesunden Mix finden, damit man das Netz auch wieder stabilisiert. Wir haben den großen Vorteil, dass wir uns in einem europäischen Verbundnetz befinden. Das heißt also, irgendwo im Netz ist immer was dran, was Energie erzeugt. Und das ist, relativ über die Summe gesehen her kontinuierlich. Aber wie gesagt, wir haben die Herausforderung bei uns hier in Deutschland, dass es manchmal Zeiten gibt, wo sehr viel eingespeist wird und manchmal Zeiten, wo sehr wenig eingespeist wird. Dann springen sogenannte Reservekraftwerke an. Und das sind halt meistens die Kraftwerke, die, mit konventionellen oder fossilen Energieträgern betrieben werden.
Thorsten, ich glaube, wir müssen das ein bisschen plastischer machen und den Unterschied zwischen der alten Energiewelt und der neuen Energiewelt nochmal ein bisschen genauer herausarbeiten. Also ich habe das mittlerweile begriffen, wo die alte Energiewelt einfach einen deutlichen Vorteil hatte, aber vielleicht kannst du das nochmal darstellen.
Also ich fange mal an mit der alten Energiewelt, wie sie damals entstanden ist. Das Thema war ja, mit der Industrialisierung kam ja auch der Bedarf an, elektrische Energie hoch. Also nicht nur mechanisch, sondern auch elektrische Energie. Es entwickelten sich in den Ballungszentren sogenannte Inselnetze, die aber nicht weiter nach außen kamen. Die Entwicklung, die Industrialisierung ging weiter, auch aufs Land, in andere Regionen. Also kam aus diesen Inselnetzen nachher die Idee, wir müssen uns irgendwo miteinander verknüpfen. Das hat man dann getan, dann entstanden die Überlandnetze. Jeder hatte aber immer noch an seinem Punkt dezentrale Energieversorgung. Alles kohlebasiert und mit Kraftwerkstechnik. Und dann kam irgendwann der große Hype, dass man sagt, okay, die Industrie wird einfach zu groß, wir müssen uns neu finden und neu strukturieren, sodass man an ausgesuchten Standorten sogenannte zentrale Kraftwerke gebaut hat, mit Größenordnung, an Greifswald, das alte Atomkraftwerk denke, das waren nachher, wäre es im Endausbau gewesen, 8 Blöcke, 440 MW, also roundabout 3,3 Gigawatt. Und ähnlich ist es auch in der Lausitz entstanden. Lausitz ist nun mal Braunkohlegebiet. Man hat dort an den Standorten, wo die Tagebaue waren, auch Großkraftwerke errichtet. Jenschwalde, Boxberg etc. Und von dort aus wurde im Prinzip die Energieversorgung aufgebaut. Kleinere Kraftwerke wurden mehr oder mehr runtergefahren oder nur als sogenannte Reservekraftwerke gehalten, um im Bedarfsfall zusätzlich Energie in, geringem Maße bereitzustellen. Ja, und die Energieversorgung erfolgte, von den Kraftwerkstandorten übers Übertragungsnetz ins Verteilnetz an die, Verbraucher. Und das war relativ geregelt. Zweite Sache ist, diese Kraftwerke sind alles, ich sag mal, kontinuierlich laufende Generatoren. Das heißt also, ich heiz ein, das sind alles Turbinen, Wasser wird verdampft, treibt die Turbine an und wie gesagt, der Prozess läuft immer. Man muss nur Kohle nachführen oder Gas nachführen oder Steinkohle oder atomaren Brennstoff. Das heißt also, wir haben auch durch diese Großkomponenten Generator natürlich genug rotierende Masse. Das ist also das Schlagwort immer, wenn man über Energieversorgung redet. Wir haben genug rotierende Masse am Netz. Wenn es mal zu einem Fehlerfall kommt, dann schüttelt sich so ein Generator, der wackelt auch mal ein bisschen, aber durchfährt den Fehlerfall. Jetzt hat sich mit der Energiewende die Struktur etwas gewandelt. Ne? Wir haben an verschiedenen Standorten Energieerzeugungsanlagen, ob es sei es Windparks, sei es PV-Anlagen oder sei es auch, ich sag mal, die sogenannten Eigenheimanlagen auf Dächern oder auch kleinere Windräder, so für die Eigenversorgung. Also die Energieflüsse von oben nach unten, die stellen sich so nicht mehr dar. Wir haben also jetzt Energieflüsse, die unten im Verteilnetz ins Netz rein oder von oben runter. Also das ist eine Gemengelage, die sowohl die Übertragungsnetzbetreiber als auch die Verteilnetzbetreiber vor die Herausforderung stellen, wie steuere ich diese Energieflüsse? Und die sind nicht kontinuierlich. Das ist die große Herausforderung. Und da entstehen natürlich Probleme und dafür sind die Netze, also das ist meine persönliche Meinung, derzeit noch nicht ausgerichtet. Man hat gebaut. Man hat aber vergessen, parallel dazu die Netze so zu strukturieren, dass man diese Energieflüsse beherrschen kann. Was macht man heutzutage, wenn zu viel Strom im Netz ist? Man schaltet einfach ab. Es werden also regenerative Energien abgeschaltet. Ich sag mal, Betreiber werden natürlich entschädigt, gemäß der EEG. Dann entstehen sogenannte Redispatch-Kosten. Und das ist so die große Herausforderung. Wir müssen einfach, das ist meine Meinung, hier viel mehr reinsetzen, um das zu steuern. Das setzt sowohl die Hardware, aber auch die Software sind da die Voraussetzungen. Und die Digitalisierung spielt da jetzt im Moment eine ganz große Rolle, um die Steuerung, um diese Energieflüsse besser noch zu beeinflussen.
Brauchen wir also mehr Speicher im Netz und eine bessere Leittechnik?
Ja, also das ist meine persönliche Meinung. Also Speicher sind zurzeit aus meiner Sicht die Thematik, um diesen Hype, also diese Peaks, die man im Netz hat, speziell im Sommer, wenn viel Sonne ist und auch noch Wind dazukommt, abzubauen und nicht die Anlagen runterzufahren, sondern möglichst versuchen, ähnlich wie man das ja früher beim Pumpspeicherwerk gemacht hat. Was hat man gemacht? In energiearmen Zeiten hat man den Behälter oben gefüllt. Ich denke jetzt mal so an Markersbach, da war ich mal, habe mir das mal angeguckt, da werden die Kavernen gefüllt. Das heißt also, der Generator ist dann Motor, betreibt eine Pumpe, speichert das Becken voll, weil nachts wurde ganz wenig Stromverbrauch, aber man hatte genug am Netz und wollte die Kraftwerke nicht runterfahren. Also hat man gesagt, wir pumpen alles nach oben, speichern. Und wenn dann die Hypes kommen, so in den Frühstunden, wenn dann alle Haushalte angingen oder sind die Betriebe anfingen zu arbeiten, hat man so einen Peak gehabt, dann hat man die Pumpspeicherwerke wieder ablaufen lassen und hat dann im Prinzip einen Pegel gehalten. Solche Speichermöglichkeiten kann man natürlich auch mit Batterien machen. Die Technologie ist mittlerweile relativ weit fortgeschritten. Man hat es bloß aus meiner Sicht noch nicht im Großformat am Netz probiert. Und das ist so der Punkt, wo ich hoffe, dass da jetzt demnächst auch mal eine Entscheidung kommt, politische Entscheidung kommt, das zu forcieren. Weil es bringt keinem was, Anlagen abzuschalten, wenn sie produzieren und keine Möglichkeiten haben, Energie zwischenzuspeichern. Es gibt genug Möglichkeiten dafür.
Jetzt haben wir ja gerade eine große Diskussion um neue Gaskraftwerke, die tobt. Es gab ja den Energiewende-Monitoring-Bericht. Das ist also aus seiner Sicht eher der falsche Weg, sondern wir sollten regenerative Energien fördern und dann Batteriespeicher und vielleicht Wasserstoff. Erzeugungsanlagen und sowas ans Netz bringen?
Also ich sag mal, aus meiner Sicht sind Batteriespeicher wesentlich einfacher und schneller zu bauen als ein Gaskraftwerk. Sicherlich, sie haben auch nur eine begrenzte Zeit, wo sie Energie liefern können. Das ist nun mal so, eine Batterie ist irgendwann noch mal alle, dann muss sie wieder nachgeladen werden. Aber zumindest kann man mit einer guten, klugen Speichertechnologie, die auch im Netz sauber aufgebaut ist und verteilt ist, viele Dinge lösen. Ich sag mal, man muss aber vielleicht auch noch weitergehen. Wasserstoff ist noch eine Thematik. Vielleicht auch mal rückdenken, dass man sagt, okay, was haben wir denn noch hier? In Deutschland vielleicht nicht so, aber in anderen Ländern kommen wieder die Gezeitenkraftwerke, speziell so in Frankreich, England und so weiter, wo Meeresströmungen jeden Tag hin und her gehen, wo man das auch ausnutzen kann. Ich glaube, Norwegen hat das mal in irgendeinem Fjord probiert und wollen da auch weitermachen. Wasserkraft ist sicherlich eine Thematik, was auch nicht unendlich ist. Ja, also es muss ein gesunder Mix entstehen aus allem. Aber wie gesagt, wir wollen ja weg von fossilen Brennstoffen und hin zu regenerativen oder Naturbrennstoffen oder Naturenergie. Und da muss man einen gesunden Mix finden. Sicherlich braucht man noch eine gewisse Übergangszeit, weil man, wenn man eine stabile Energieversorgung haben möchte, und das ist ja nun mal zwingend erforderlich aufgrund unserer Digitalisierung, die ja immer weiter voranschreitet. Also wenn heute mal ein Blackout kommt, ich glaube, dann ist sehe ich persönlich also schon mal ganz schön schwarz, weil es läuft nichts mehr. Ne? Also es gibt nichts, was man noch mit Hand antreiben kann. Und deswegen ist eine stabile Energieversorgung das A und O. Und da muss es einen gesunden Mix geben. Sicherlich die Gaskraftwerke, die noch am Netz sind, die sollte man auch nicht gleich abschalten. Aber es muss so eine Übergangsfrist geben, wo man in neue Technologien auch investieren muss.
Ja, heute bist du bei der East Energy und leitest hier unsere Infrastrukturabteilung. Nimm mal unsere Hörer mit, was so eure Hauptaufgaben sind im Tagesgeschäft.
Ich sag mal, wir sind ein kleines Team, aber ein sehr agiles, muss ich sagen. Und unsere Hauptaufgaben bestehen einfach darin, die East Energy entwickelt Projekte im PV-Bereich und auch jetzt Wind- und Speicherbereich. Das heißt also, wir sind so die Schnittstelle zwischen den Kollegen der Projektentwicklung und dem, wie es nachher umzusetzen ist. Das heißt, wir kümmern uns um das ganze Thema Planung, Konzeption. Wie können wir die Energie, die aus den PV-Anlagen kommt, aus den Speichern kommt, aus den Windkraftanlagen kommt, effektiv, effizient ans Netz anbinden? Das heißt also, wir machen Konzeptionen zu Umspannwerken, entwickeln Ideen, wie man sowas aufbauen kann, machen das zusammen natürlich mit unseren Partnerunternehmen im engen Austausch. Wir kümmern uns darum, dass geeignete Standorte gefunden werden, stellen die Kommunikation sicher zu den Netzbetreibern, sei es eine 50 Hertz, sei es eine EDIS, sei es eine WMAG etc. Und wir kümmern uns darum, dass Standorte entsprechend dimensioniert werden, dass die Zuwegungen passen, dass die Trassen vor allen Dingen gesichert werden und auch geplant werden, damit wir die Energie auch von den PV-Parks zu den, ich sag mal, sogenannten Netzverknüpfungspunkten hinführen. Ja, das ist also eine sehr vielfältige Aufgabe, sehr breite Aufgabe. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns als Schnittstellenmanager im Background für die Projektentwicklung, um dann die Projekte auch, ich sag mal, möglichst effektiv ans Netz zu bringen.
Unterscheidet sich deine Arbeit ja eigentlich gar nicht so sehr von der vorherigen Tätigkeit bei 50 Hertz. Da hast du das Gleiche gemacht mit Offshore-Windanlagen, nur auf Seiten des Netzbetreibers und nicht auf Seiten eines Projektentwicklers, der vielleicht manchmal eine ganz andere Sicht auf die Netzanbindung hat.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Micha, der Netzbetreiber hat Vorteile, hat Nachteile. Ich sag mal, wir denken jetzt also sehr wirtschaftlich, was auch Grundvoraussetzung ist. Wir sind einfacher gestrickt, suchen auch einfache Lösungen. Netzbetreiber bei 50 Hertz, als ich da angefangen bin, habe ich auch gedacht, oh, das ist ja alles vorgegeben. Du hast also wenig Chancen, aus dem Korsett auch auszubrechen, weil die Regularien einfach da sind. Ja, warum sind die Regularien da? Die haben sich natürlich entwickelt. Die 50 Hertz ist ja aus dem ehemaligen Verbundnetz hervorgegangen. Das Verbundnetz existiert seit 1950. Da haben die angefangen, dieses, ich sag mal, sogenannte Übertragungsnetz aufzubauen. Und so haben sich auch die Regularien entwickelt. Das heißt, also, es gibt einen Haufen technischer Richtlinien, die immer weiterentwickelt wurden. Man hat sich, ich sag mal, muss man auch machen, standardisiert in ihren Prozessen. Das heißt also, es wurden technische Lösungen vorgegeben, die natürlich den Entwicklungsschritten angepasst wurden, aber aus diesem Korsett bist du nicht rausgekommen. Wir denken manchmal ein bisschen um die Ecke und sagen, könnte man einfacher machen, muss man da so viel reinstecken? Das ist so der Unterschied, und wir können relativ frei also auch hier uns bewegen, natürlich in Abstimmung auch mit unserer Geschäftsführung, aber Ideen sind da gefragt, und das ist nun bei 50 Hertz ein bisschen andersrum. Da hast du ein Korsett vorgegeben, da gibt's eine Applikation, die wird umgesetzt, Ende aus. Ne? Hat natürlich auch Vorteile, muss nicht groß nachdenken, aber das ist nicht die Herausforderung eines Ingenieurs, sondern ein Ingenieur will natürlich auch möglichst immer wieder was verbessern, was ändern, anpassen und so weiter und so fort. Das ist halt so. Und der zweite Unterschied ist, bei der East Energy, wir machen Projektentwicklung, wir kreieren Projekte, wir wollen sie da auch umsetzen. Was wir noch nicht machen, ist natürlich Betrieb und Instandhaltung. Und Betrieb und Instandhaltung bei 50 Hertz ist natürlich eine Riesenherausforderung. Das heißt also, du bist eigentlich 24/7 gefragt, wenn irgendwo mal Störungen sind, wenn irgendwo mal was klemmt, dann bist du halt, musst du halt rausfahren und das beseitigen, ne? Das ist natürlich jetzt bei uns bei der East Energy nicht so. Und da haben wir noch ein relativ ruhiges Leben. Ich hoffe mal, dass auch irgendwann mal die Zeit kommt, dass die East Energy sagt, naja, das eine oder andere Umspannwerk wollen wir schon selber betreiben. Dann ändert sich auch da das Thema.
Du hast uns ja deinen Werdegang, deine unglaubliche Erfahrung in dem Bereich geschildert. Wenn du jetzt junge Ingenieurinnen und Ingenieure oder Studierende vor dir hast, was würdest du denen mitgeben, damit die gut in die neue Energiewelt von morgen starten?
Ich sag mal, auf alle Fälle würde ich ihnen mitgeben, sich möglichst frühzeitig mit der Praxis zu beschäftigen, weil das ist das A und O heutzutage, sich mit den Thematiken auseinanderzusetzen, wie gestalte ich, ich sag mal, eine Netzanbindung, was sind da für Herausforderungen, worauf muss ich achten. Das nächste ist auch die regenerativen Energien, PV-Welt, Wind entwickelt sich weiter, es gibt neue Technologien, auch da muss man ständig auf dem Laufenden bleiben. Und was ganz wichtig ist, sich mit den Regularien auseinanderzusetzen, die die Normung gibt. Weil viele Jungingenieure fangen an und von Normung, wie es so eine IEC oder bei uns ist es die DIN VDE ist, haben sie noch relativ wenig Erfahrung mitgesammelt oder besser gesagt wenig Ahnung davon. Das ist auch so ein Thema, was ich Jungingenieuren zwingend mit auf den Weg gebe, während des Studiums zu berücksichtigen. Natürlich spielt die Digitalisierung eine ganz große Rolle, und da werden wir, ich denke mal, in den nächsten Jahren auch noch einiges erleben, was dort neu auf den Markt kommt, im Speziellen, was jetzt so die kritische Infrastruktur anbelangt. Welche Systeme oder worauf müssen die Systeme jetzt neu parametriert werden, beziehungsweise was muss an den Systemen angepasst werden? Es wird nicht mehr ganz so einfach sein, wie ich es damals kennengelernt habe. Da war es relativ analog, als ich angefangen habe. Dann kam die Digitalisierung im ersten Step. Das war auch noch einfach, aber die Prozesse an sich werden, ich sag mal, zwischen kritischer Infrastruktur, also Systemautomatisierung und Betrieb, das wird sich deutlich ändern.
Ist es zunehmend auch ein Software-Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte? Genau, und zum Abschluss, du hast ja bei uns in die Firma einen ganz anderen Blick auf die Sorgen und Nöte von so einem Netzbetreiber und die Anforderungen mitgebracht, sodass jetzt bei uns auch vielfach ein deutlich besseres Verständnis dafür vorherrscht. Meinst du, dass für junge Ingenieurinnen und Ingenieure gut ist, sich mal auf beide Seiten zu setzen, also nicht nur beim Projektentwickler anzuheuern, sondern vielleicht auch mal beim Netzbetreiber ein, zwei Jährchen zu verbringen, um diesen gesamtheitlichen Blick mitzunehmen?
Also ich würde es begrüßen, wenn man das so hinkriegt. Wir hatten ja während meiner Zeit bei 50 Hertz doch einige Werkstudenten, die wir auch betreut haben von der HTW Berlin bzw. TU Dresden. Und der Einblick in solchen Netzbetreiber und was die Herausforderungen sind, speziell was Betrieb von Netzen anbelangt, das ist schon mal nicht eine ganz, ganz andere Sichtweise, als wenn man von außen reinkommt und sagt, naja, hier im EEG steht drin, ihr müsst mich jetzt anschließen. Das ist so die Krux an der Geschichte, wo ich sage, wenn man so 2 Jahre oder 3 Jahre oder während der Werkstudententätigkeit mal so in so einen Betrieb reingerochen hat, egal ob 50 Hertz oder Verteilnetz bei der EDIS oder beim Stadtwerk, dann hat man doch eine ganz andere Denke und sagt, ja, die Voraussetzung, es ist ja mal eine Frage, sind die Voraussetzungen gegeben, dieses Portfolio, dieses Volumen an Anlagen überhaupt aufzunehmen oder was müssen wir tun, damit wir möglichst das Ganze effizienter gestalten oder anders gestalten? Und das kann man natürlich während des Studiums, wenn man beide Seiten gesehen hat, sowohl Projektentwicklersicht als auch, ich sag mal, Netzbetreibersicht, doch miteinander sehr gut verquicken. Und dann hat man auch eine ganz andere Herangehensweise und auch ein ganz anderes Verständnis, wie so ein Netzbetreiber tickt. Denn die machen ja sowas nicht zum Spaß und sagen, wir können erst ab einem bestimmten Zeitpunkt euch anschließen, sondern das sind einfach physikalische Gegebenheiten. Ne? Und man denkt ja jetzt mittlerweile auch aus Netzbetreibersicht, habe ich jetzt letztens gerade so einen Beitrag gelesen, auch darüber nach, die Betriebsweise ihrer Netze doch mal zu verändern und sagen, wie können wir doch möglichst schnell solche Themen abarbeiten und wie können wir unser Netz dahingehend steuern? Da habe ich jetzt eine Diskussion oder glaube, da läuft da sogar auch so ein Forschungsthema aus Verteilnetzbetreibern und Stadtwerken, doch mal darüber nachzudenken, die nicht benötigten Netzreserven freizugeben für regenerative Energien und zu sagen, okay, wir fahren also nicht mehr zu 100% auf Sicherheit, sondern geben etwas von unserer Sicherheit ab zugunsten erneuerbarer Energien, müssen aber im Umkehrschluss darauf achten, dass die Netzsicherheit nicht darunter leidet. Das ist also zurzeit so eine Herausforderung und das setzt aber auch wieder voraus, dass die Digitalisierung bei den Betreibern massiv voranschreiten muss, um das abzusichern.
Jetzt hast du mir gerade verraten, dass du zarte 60 Jahre jung bist und noch ein paar Jahre hoffentlich bei uns vor dir hast. Was treibt dich denn persönlich an, dich jeden Tag so, wie du es tust, für die Energiewende einzusetzen?
Ich sag mal, man will ja seinen Kindern auch eine saubere Welt hinterlassen und ich sehe einfach, dass man mit, ich sag mal, der damaligen Energiepolitik einfach auch nicht mehr weitermachen konnte. Und deswegen finde ich das sehr spannend, diesen Prozess noch begleiten zu dürfen, um vielleicht die Welt deutlich sauberer zu machen als das, wo ich damals angefangen habe zu lernen. Also das ist so eine persönliche Einstellung von mir, dass man sagt, okay, man sollte alles das nutzen, was die Natur einem gibt, um, ich sag mal, sie auch so zu behandeln, dass sie sauber bleibt.
Das ist eine tolle Einstellung, die uns alle, glaube ich, bei der East Energy verbindet. Thorsten, ich danke dir für dieses Gespräch und genauso wie du es gesagt hast, selbst wenn das alles nicht stimmt mit dem Klimawandel, ne, was würden wir uns ärgern, wenn wir hinterher eine saubere Welt haben? Ne? Das wäre richtig dramatisch, ja. Oder?
So ist das.
Vielen Dank, ja. Thorsten.
Danke auch. Ne?